Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Es ist wieder soweit. Ihr hört eine neue Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Willkommen bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, sagt Dietmar Moltagen vom Julius-Weber-Forum. Das ist wiederum das Regionalbüro der Ebert-Stiftung für Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. In dieser Flaschenpost geht es um Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und ich spreche mit meinem Gesprächspartner, den ich sehr herzlich begrüße, mit Professor Dr. Rudolf Hickel von der Uni Bremen. Moin, Herr Hickel.
Schönen guten Morgen, Herr Moltagen. Hier ist Rudolf Hickel.
Rudolf Hickel zählt zu den bekanntesten Wirtschaftswissenschaftlern Deutschlands und das schon seit Jahrzehnten. Er ist seit den 1970er Jahren Professor an der Universität Bremen. Seit seiner Emeritierung ist er Forschungsleiter Finanzpolitik des zuvor von ihm geleiteten Instituts für Arbeit und Wirtschaft, kurz IAW, an der Uni Bremen. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Artikel, ist häufig als Sachverständiger in den Medien oder in politischen Gremien, wie zum Beispiel dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, geladen. Und er ist neben vielen anderen Ehrenämtern Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC. Es freut mich, dass Sie heute bei uns am Mikrofon sind und wir sprechen können über Ihren Werdegang, über das, was Sie geprägt hat, dann über die Finanzhilfen in der Corona-Krise und über die Frage, mit welchen politischen Maßnahmen die allseits befürchtete Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie verhindert oder zumindest abgemildert werden kann. Zu Beginn unseres Gesprächs wollen wir Sie ein wenig kennenlernen, Herr Hickel, und dabei beginnen wir in diesem Podcast traditionell mit einem Erlebnis aus der Schulzeit. Sie sind zwar in Nürnberg geboren, aber dann in Baden, in Württemberg, zur Schule gegangen. Was haben Sie uns aus der Schulzeit mitgebracht?
Na gut, ich bin ein klassischer Bildungsaufsteiger, der damals noch sehr untypisch war. Ich war in Wildbad, im wahrsten Sinne des Wortes, in einer echten Volksschule. Da war natürlich das Bildungsniveau sehr schwierig, will ich mal sagen. Mein größtes Erlebnis war, als der Lehrer ersten Aufsatz vorgelesen hat. Dann hat er dann die Tafel geschrieben, dann hat er dann weggewischt von der Tafel und dann hat er dann wieder vor uns diktiert und da waren immer nur 80 Fehler drin. Aber ich muss sagen, ich war einer der Ersten, der es dann geschafft hat, über die Volksschule, über den Abschluss der Volksschule, die an sich gar nicht schlecht war, über Handelsschule, Wirtschaft, höhere Handelsschule und am Ende Wirtschaftsgymnasium den Aufstieg zu machen. Das, was später mein Leitbild war, spätestens seit dem berühmten Vortrag von Ralf Dahndorf über die Diskriminierung der Bildungslandschaft 1964 in Tübingen, das habe ich in gewisser Weise vorgeprägt und habe ich dann auch immer wieder in vielen Auseinandersetzungen dafür eingesetzt, dass das Allerwichtigste ist, das Grundprinzip der Demokratie ist, Bildungschancen, Aufstiegschancen. Ich habe das persönlich erlebt, wie schwierig das war und freue mich aber, dass heute wenigstens ein klein wenig besser geworden ist.
Vielen Dank, da erkennt man schon so ein gewisses Leitmotto auch aus Ihrem späteren wissenschaftlichen Leben. Bleiben wir einen Moment bei Ihren frühen Prägungen. Ich habe gelesen, Sie kommen aus einer Musikerfamilie. Spielt Musik in Ihrem Leben eigentlich eine große Rolle?
Ja, aber leider muss ich sagen, nur passiv. Also mein Vater war Geiger, mein Bruder ist auch Geiger geworden, war dann auch in Wien an der Hochschule. Aber mein Vater war ein unglaublich schlechter Didakt. Der konnte überhaupt nicht unterrichten. Ist jedes Mal in Tränen, ist im Grunde genommen die Lehrstunde ausgefallen, sodass ich mir gesagt habe, nein, ich selber mache keine Musik, aber ich bin ein großer Liebhaber. Ich fördere auch beispielsweise in Bremen sehr stark das Angebot der Bremer Philharmonie, der Kammerphilharmonie und vieles mehr, auch dieser wunderbaren Oper. Ich bin also großer Opern- und Konzertgänger, aber leider spiele ich kein Instrument. Da ist mein Vater schuld.
Dann haben wir das auch geklärt, wunderbar. Ja, und woher kommt dann eigentlich Ihr Interesse für Wirtschaft, speziell für Finanzwirtschaft? Das hat Sie dann im Berufsleben geprägt. War das auch schon in Kindheit, Jugend schon so ein Interesse von Ihnen?
Eigentlich überhaupt nicht. So richtig haben wir oft die Frage gestellt, wie ich zur Wirtschaftswissenschaft gekommen bin. So richtig weiß ich es eigentlich auch nicht. Ich weiß nur, als ich meinem Vater sagte damals, ich gehe in die Wirtschaft, die meinte sozusagen, ich wollte beruflich in die Wirtschaft, und er hat gesagt, ja, in die Kneipe geht er gerne mit mir. Das heißt, es war am Anfang alles sehr offen. Ich muss sagen, ich bin damals sehr katholisch geprägt gewesen in dieser Diaspora. In Wildbad sollte übrigens auch mal eine Priesterkarriere machen, die mir Gott sei Dank erspart geblieben ist. Und habe dann in Tübingen angefangen, habe mich eingetragen in Wirtschaftswissenschaft, ohne zu wissen, was es genau ist. Und habe dann so 2-3 Semester, das ging damals noch, heute wäre das unvorstellbar, war ich im Suchprozess, habe lieber Ernst Bloch, den Philosophen, gehört oder den Rhetoriker Walter Jens, großartige Figuren, oder damals 1962 kam der intellektuell strahlende Ralf Dahndorf aus den USA mit seinem Buch Social Class and Social Conflict. Und so im dritten, vierten Semester habe ich angefangen, Ökonomie zu studieren und habe gemerkt, das ist eigentlich eine ganz faszinierende Wissenschaft. Vor allem, das muss ich betonen, ich bin Makroökonom, ich kümmere mich um die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge und ich habe es bis heute nicht bereut. Im Gegensatz, die Liebe zur Wirtschaftswissenschaft, die ist richtig gewachsen über die vielen, vielen Jahre.
Wunderbar. Und Sie sind dann 1971, habe ich gelesen, nach Bremen gekommen. Sie waren beim Aufbau der Bremer Universität beteiligt, steht in Ihrem Wikipedia-Eintrag. Wie haben Sie denn eine Universität in Bremen mit aufgebaut?
Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Ich war in Tübingen, habe mich da sauwohl gefühlt, bin dann mit meinem Chef damals nach Konstanz an die erste große Neugründungsuniversität. Man darf daran erinnern, Kurt Georg Giesinger hatte ja den großen Traum, der sich vielleicht dann später sogar zum Albtraum entwickelt hat, Harvard am Bodensee. Das hat nicht geklappt, aber die Uni selber war sehr, sehr gut. Da traf ich dann übrigens wieder auf Ralf Dahndorf und irgendwann kriegte ich bei sonnigem Wetter mit Blick ums Eck rum auf den Bodensee einen Anruf aus Bremen, ob ich an die Bremer Uni kommen will und habe gesagt, ja, ich mache das, ich will mich engagieren in der Hochschulreform und bin dann nach Bremen gekommen. Ich muss sagen, geprägt hat mich damals in Bremen natürlich, Bremen war damals schon, die Universität in der Gründungsphase war ein ziemliches Durcheinander. Aber es gibt zwei Persönlichkeiten, die mich geprägt haben. Das eine war vor allem Hans Koschnick. Es war für mich im wahrsten Sinne des Wortes, ich drücke es mal so konservativ aus, es war für mich eine große Ehre.
Der war Hans damals Koschnick, Bürgermeister von Bremen.
Der damals Bürgermeister war, der Gründer, mit dem ich bis zu seinem Tode sehr eng verbunden war. Er hat mir auch zum Abschied mein Abschiedsinstituts, hat er eine wunderbare Rede gehalten und die zweite Persönlichkeit, mit der ich heute noch Kontakt habe, die ja innerhalb sozusagen auch der SPD, vor allem als Abgeordneter des Europaparlaments eine große Rolle gespielt war, Thomas von der Fring, der damalige Gründungsrektor, mit dem ich bis auf den heutigen Tag noch Kontakte habe. Jetzt ist er ja Verwaltungsratsvorsitzender bei Radio Bremen. Die beiden haben mich dann sehr geprägt und dann natürlich dieses offene, ich sag mal bewusst, dieses offene linke Klima, das natürlich manchmal schwer über die Stränge gestoßen ist. Also ich sage es mal so, als ich in den ersten Monaten damit konfrontiert worden bin, den Studiengang Wirtschaftswissenschaft in Bremen mit aufzubauen auf den drei Bänden des Kapitals, habe ich gesagt, nein, da mache ich nicht mit. Die Marktstudium ist sozusagen die Krönung des Studiums, aber erstmal machen wir ein ordentliches Studium. Das war damals nicht alles einfach, aber es hat sich dann ganz gut insgesamt entwickelt.
Und am Ende leben Sie jetzt seit rund 50 Jahren in Bremen.
Ja, genau. Und ich bin auch nie wieder, ich habe jetzt mehrere Rufe gehabt von Bremen weg, einen nach Frankfurt, einen nach Kassel. Aber ich mal sagen, irgendjemand hat mal gesagt, ich bin ein bekennender Schwabe mit dem glückseligen Zustand Bremens. Ich fühle mich in Bremen wirklich sauwohl, vor allem auch politisch im Klima Bremens.
Das klingt gut. Sie haben dann 1975 die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik mitgegründet und geben seitdem Gegengutachten zum Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung fertigen Sie an. Warum braucht es so ein Gegengutachten zu dem eigentlich wichtigsten Beratergremium der Bundesregierung?
Also man muss, glaube ich, da sehr genau hinschauen auf die Gründungsphase, auf die Gründungsetappe. Die Lage hat sich heute etwas verbessert, was die wirtschaftswissenschaftliche Beratung betrifft. Aber damals war der Sachverständigenrat, der Rat der fünf Weisen, war in sich ein sehr marktradikaler Verein, die 1975, als die große Krise beginnt, mit der ja Helmut Schmidt dann auch konfrontiert war, das berühmte Gutachten geschrieben haben, der Markt regelt alles. Da haben wir gesagt, das geht nicht. Wir müssen in der Öffentlichkeit, wir müssen aber auch in den Parteien, wir müssen vor allem aber auch in den Gewerkschaften eine Diskussion anregen. Da hat sich unsere Gruppe dann insgesamt gegründet. Ich weiß noch 1975, ein relativ kleines Gutachten. Und damals hat Helmut Schmidt ja begonnen, sozusagen auch mit der Strategie, die Krise zu bekämpfen durch Sanierung der öffentlichen Haushalte. Da waren die ersten Sanierungsrunden. Und wenn ich so sagen will, im politischen Spektrum, der dann später auch ein sehr guter Freund von mir geworden ist, im politischen Spektrum damals der SPD-Regierung, die ja maßgeblich die Wirtschaftspolitik gestaltet hat, war Herbert Ehrenberg, der 1978, da bin ich heute noch stolz drauf, Herbert Ehrenberg, der ja auch viel für die Friedrich-Ebert-Stiftung, Julius
absolut,
Ebert,
absolut.
Ich war mit ganz vielen, wir haben zusammen richtig viele Vorträge in Ostdeutschland, Magdeburg, in Leipzig und wo auch immer gehalten. Und der hat damals das 78er Programm, und das hieß Zukunftsinvestitionsprogramm, 20 Milliarden D-Mark, und das ist ein Programm, von dem wir heute reden. Da waren wir der Zeit voraus, aber ich muss sagen, damals war eine alternative Wirtschaftspolitik, nämlich zu sagen, eine Politik, die damals vor allem ausgerichtet war auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, später dann auf die ökologische Krise, war unglaublich wichtig. Ein Satz noch dazu, die Lage hat sich heute etwas verändert. Wir haben ja im Sachverständigenrat gerade jetzt jahrelang einen hervorragenden Kopf gehabt für eine aufklärende Wirtschaftswissenschaft. Das war Peter Bofinger. Ja. Jetzt ist Achim Truger drin. Also wir haben im Sachverständigenrat wenigstens ein von fünf, der dafür steht. Und wir haben, da war ich ein bisschen auch beteiligt, eine der genialsten Entscheidungen war damals des DGBs, der DGB, der sein IMK, sein Institut für Makro- und Strukturforschung, gegründet hat mit dem legendären Gustav Horn. Und insoweit hat sich in dem Sinne, den wir eigentlich 75 wollten, die wirtschaftswissenschaftliche Landschaft in der Beratung produktiv verbreitert, war nicht mehr so einseitig, war nicht mehr so neoklassisch monolithisch.
Okay, spannend, wie sich das so entwickelt hat über die Jahrzehnte. Wenn man Ihnen zuhört, dann merkt man schon jetzt in den ersten Minuten unseres Gesprächs, Sie sind ein sehr politisch denkender Mensch, Sie sind ein politisch aktiver Wissenschaftler, Sie mischen sich auch regelmäßig in politische Debatten ein. Wollen Sie dann mit Ihrer Forschung, zum Beispiel mit diesen Gegengutachten, die Sie angesprochen haben, Politik beeinflussen? Und zweite Frage dazu, ist das überhaupt die Aufgabe von Wissenschaft?
Ja, das ist klar. Also ich sage, die Aufgabe von Wissenschaft ist, das so ähnlich jetzt, wie es jetzt die Virologen erleben. Wir müssen Ratschläge geben. In der Wirtschaftswissenschaft ist ja halt der Streit um die Wahrheit viel, viel größer, weil es auch ein kompliziertes Fach. Deshalb hat ja Max Planck irgendwann mal erklärt, dass er es deshalb nicht studiert, weil da immer im Grunde genommen Interessengegensätze. Da ist immer die Frage, wird eine Strategie gemacht für die Beschäftigten, für die Abhängigen, wird eine Strategie gemacht mehr für die Konzerne. Diesen Konflikt haben wir als Dauerkonflikt. Und in diesem Konflikt einen Ratschlag von außen zu geben, ist unglaublich wichtig. Und wir waren nie parteipolitisch fixiert. Es gab ja mal den Vorwurf, der mich damals sehr getroffen hat. Wir hingen da irgendwo im DKP-Netz rum oder in irgendwelchen DDR-Abhängigkeiten. Ich sage, der beste Beweis für unsere Existenz, dass wir nicht abhängig waren, als die DDR und als zusammengebrochen ist und als die Beratungsköfferchen nicht mehr mit Geld nach Deutschland transportiert worden sind, an bestimmte Verlage, was weiß ich, da haben wir alles überlebt. Also unsere Unabhängigkeit ist ganz sicher. Aber in der Tat, ich war immer politisch engagiert und habe immer gesagt, Wissenschaft ist ein absolut privilegiert, die Gesellschaft räumt uns ein großes Privileg ein und dann macht doch bitte den Mund auf.
Wenn man Sie googelt, kommt man sehr schnell auf die Wertung, dass Sie als links gelten. Sie gelten als linker Ökonom. Sehen Sie das selber eigentlich auch so? Und wenn ja, was bedeutet für Sie links sein?
Naja, das ist eine ganz tolle Frage, die Sie stellen, weil es heute keiner mehr so richtig weiß, was links ist. Also wenn ich mir an Kontroversen erinnere mit so richtigen Schlachthäusern, konservativen Schlachthäusern, mit so Neoklassikern, in der Bundesrepublik, etwa mit Kloten oder wie die alle da hießen, dann kann ich sagen, dann bist du heute als ein aufgeklärter Keynesianer, der im Grunde genommen die Interventionsrolle des Staates aus dem Marktversagen ableitet, was eine ganz vernünftige weltweit vernünftige Diskussion ist, bist du sofort links. Du giltst heute teilweise in der Szene, wenn du nur sagst, der Staat hat hier seine Verantwortung, giltst du als links. Für mich ist links im Grunde genommen immer sehr wichtig, ganz zentral, demokratisch fundiert, das ist ganz wichtig, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch eine Politik für diejenigen und den Status gibt es, diejenigen, die in einem Abhängigkeitsstatus sind, die von Arbeitsplätzen, von Arbeit oder wie es die Gewerkschaften zu Recht formulieren, von guter Arbeit abhängig sind, mich für die einzusetzen, zu zeigen, dass es beispielsweise in der Frage, brauchen wir jetzt Beispiel in der Corona-Krise, was würden Lohnsenkungen bringen, die schon wieder die ersten fordern, dann würde ich sagen, wissenschaftlich empirisch begründet, mit vielen anderen sagen wir, nein, das ist falsch. Also links ist für mich, wenn man so will, sozial fortschrittliches Engagement. Ich bin ich sag's mal ganz bewusst, da ärgern sich jetzt wieder einige drüber, aber ich sage ganz bewusst, ich bin ein radikaler Reformist, das kann ich wirklich sagen.
Radikaler Reformist, das ist doch eine schöne Bezeichnung. Vielen Dank, dass wir Sie und Ihren Werdegang zu Beginn des Gesprächs etwas kennenlernen durften. Wir schließen diesen Teil des Gesprächs mit unserem Spiel Friedrich fragt, bei dem ich Ihnen 10 Entweder-Oder Fragen stelle und Sie ganz spontan antworten, okay?
Jo.
Was mögen Sie an der Nordseeküste lieber, Ebbe oder Flut?
Flut.
Essen Sie lieber Fisch oder Fleisch?
Ganz eindeutig, meine Frau wird es beantworten, eindeutig Fleisch, wenig Fisch. Leider.
Sind Sie Frühaufsteher oder ein Morgenmuffel?
Nein, ich bin Frühaufsteher. Morgenmuffel und wir beide, das spielt eine Rolle, wir sind beide, meine Frau, sind beide keine Morgenmuffel. Ich habe mal eine Liaison gehabt mit einer Morgenmuffel, denn das war katastrophal. Nein, wir stehen ordentlich auf, aber dann topfit am Ball.
Sehr gut. Arbeiten Sie als Professor, wenn nicht gerade Corona ist, lieber zu Hause oder lieber im Büro in der Uni?
Ja, das ist ganz entscheidend. Ich habe jahrzehntelang natürlich im Büro gearbeitet, allein schon wegen der vielen Sprechstunden und Gespräche im Institut. Aber seitdem ich aus der Institutsführung raus bin, habe ich mehr zu Hause gearbeitet. Und ich habe eigentlich gemerkt, ich bin eigentlich schon irgendwo der Homeoffice-Typ, aber habe jetzt durch die Corona-Krise auch gewisse Innovationen erfahren, also beispielsweise unser Skype-Gespräch oder jetzt oder vieles andere, Zoom und wie die ganzen Übertragungstechniken. Und das habe ich ein bisschen dazugelernt und ich habe eine Webcam gekauft, die ich eigentlich nie haben wollte. Aber jetzt habe ich eine und brauche sie, und zwar ganz vernünftig.
Einen Film gucken, lieber entspannt zu Hause auf dem Sofa oder gemeinsam mit anderen im Kino?
Nein, im Kino, eindeutig. Da gehört das Kollektivgefühl dazu. Auch das Ärgernis, wenn einer neben mir raschelt.
Wo legen Sie selbst Ihr Geld an? In Aktien oder in festverzinsten Anleihen?
Ach du meine Güte, das ist eine schwierige Frage. Eigentlich ist ein empirischer Rückblick, sagt eher festverzinst, aber festverzinst bringt ja nichts mehr. Aber ich bleibe dabei, mein großer Streit mit vielen Freunden, Bankern, ist immer der, also die müssen ja auf Aktien bestehen. Ich sage, zurzeit sind Aktien viel zu riskant, beziehungsweise man darf dann nur Aktien anlegen, wenn man auch ein paar 30 Jahre so Zeit hat, sozusagen die Verluste zu erarbeiten. Und wir sehen es jetzt bei den Anleihen, Staatsanleihen der Corona-Krise. Ich bin immer noch für festverzinsliche Anleihen. Die haben zum Teil Negativrenditen, aber sie sind sehr sicher. Das ist der sogenannte sichere Hafen.
Sie waren mehrmals Schlichter in festgefahrenen Tarifverhandlungen. Was ist beim Schlichten wichtiger? Zuhören können oder eine neue Idee sagen?
Also eindeutig zuhören können, abwägen können. Ich habe eine ganz schwierige Schlichtung gemacht damals für die ostdeutsche Metall- und Elektroindustrie. Das war mitten im Umbruch 1993. Da habe ich übrigens in der Schlichtung selber viel dazugelernt. Aber ich habe auch gelernt, dass es richtig war, dass die Schlichtung gescheitert ist, weil danach gab es einen, der überhaupt erst seit 1928 überhaupt mal wieder ersten Streik. Und der Streik ist nachher auch erfolgreich zu Ende gegangen. Und Franz Steinkühler, der damals bei der IG Metall war, hat mir irgendwann gesagt, ich soll die Schlichtung abbrechen. Da habe ich gesagt, nein, Franz, das mache ich nicht. Wenn man die Schlichtung abbricht, dann kann man die ganzen IG Metall-Fahnen einrollen. Es kam zum Streik und es kann auch mal wichtig sein, dass eine Schlichtung scheitert, aber sie verlangt ein unglaubliche Geduld zuzuhören und auszugleichen. Und das ist ganz richtig, haben große Schlichter, Schorsch Lebern, wie sie alle heißen, ja auch gemacht. Die haben, wir sind ja gerade im Kontext, Schorsch Leber, der hat ja mehrere Konflikte geschlichtet. Du musst auch eine Idee haben, die dann aber vorsichtig Zug um Zug eingebracht wird.
Sie kriegen auf jeden Fall den Preis für die längsten Antworten bei Friedrich Fragte. Die letzte, wenn Sie Bundesfinanzminister wären, lieber die Steuern auf große Vermögen erhöhen oder die Unternehmensbesteuerung intensivieren?
Die kürzeste Antwort, Steuern auf Vermögen erhöhen.
Vielen Dank für Friedrich Frag. Und blicken wir ein bisschen jetzt im zweiten Teil des Gesprächs auf die aktuelle Lage der deutschen Wirtschaft und natürlich auch gerne hier nach Bremen. Jetzt haben ja viele Sorge vor einer Krise, die durch die Corona-Pandemie, einer wirtschaftlichen Krise, die jetzt kommt. Wie schätzen Sie die ökonomischen Folgen von Corona für die deutsche Wirtschaft ein?
Naja, es ist wirklich die schwerste Krise, die wir im Grunde genommen seit dem Zweiten Weltkrieg zu durchleben haben, und Ökonomen, und wir müssen alle etwas dazulernen. Wir wissen, bei der Finanzmarktkrise 2009, da haben die Banken irgendwo die Finanzmärkte wegen Spekulationsgeschäften versagt. Aber jetzt haben wir es mit der exogenen Krise zu tun, und ich ärgere mich, dass ich als Ökonom nicht eine Prognose aus dem Bauch raus machen kann, sondern sagen muss, ich muss abwarten, wie das Coronavirus sich weiter verbreitet. Also es ist eine echte exogen erzeugte Krise, aber was wir können und was wir machen müssen, und da ist ja auch viel Aktivität, wir müssen schauen, erstens, wie kann man sozusagen die schwersten Folgen, die Belastungen, die existenziellen Bedrohungen, wie kann man die einigermaßen therapieren und wie kann man einen längerfristigen Pfad aufbauen, um dann am Ende wieder rauszukommen aus der Krise. Ja. Da gibt es ja eine spannende Debatte.
Absolut. Und in dieser Debatte ist jetzt ja auch schon einiges passiert. Das war nicht nur eine Debatte, sondern die Politik hat ja in den vergangenen Wochen auch schon einige Beschlüsse gefasst, teilweise sehr beeindruckend große Geldsummen bewilligt, um den wirtschaftlichen Schaden der Pandemie möglichst klein zu halten. Wie beurteilen Sie die politischen Maßnahmen von Bund und Ländern, um die Wirtschaft jetzt zu fördern?
Also Herr Molter, ich bin in einer glücklichen Lage. Alles, was ich jetzt sage, ist nicht dahergeredet, sondern habe ich alles auch schriftlich begründet. Ich finde, dass die gesamte Bundesrepublik, auch die Bundespolitik, aber auch die Länder insgesamt unglaublich gut reagiert haben. Also was mich fasziniert hat, auf Bundesebene, auch durch Olaf Scholz, den ich genug kritisiert habe und an der Stelle ihn jetzt mal richtig nachhaltig zu loben, mit welcher sozusagen Klarheit nach der ganzen Schuldenbremse-Debatte gesagt worden ist, wir fragen jetzt nicht, wie wir es finanzieren, das können wir später regeln, hat er völlig recht, aber wir helfen jetzt denen, die abstürzen. Und was ich in der Krise gelernt habe, ich bin Makroökonom, beschäftige mich mit Strukturproblemen, aber ich habe nie so richtig wahrgenommen, wie so kleinste, inhabergesteuerte, inhabergetriebene, kleine Unternehmen Solo-Selbstständige, wie wichtig sie für den Gesamtzusammenhalt des Wirtschaftssystems sind und dass die gestützt werden, ist wichtig. Und in Bremen habe ich es ja selber verfolgt, durch Andreas Bovenschulte, den Präsidenten des Senats, aber auch durch seine Wirtschaftssenatorin Frau Vogt, mit welcher wirklich Schnelligkeit und Souveränität da sofort Geld zur Verfügung gestellt worden. Ich selber habe kleinen Unternehmen, kleinen Betrieben einer Leiterin eines Reisebüros, die am Verzweifeln war, geholfen, die Anträge zu stellen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, wie schnell und unkonventionell das alles in der Anfangsphase alles richtig gemacht worden. Das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen, weil das keine Selbstverständlichkeit war.
Absolut. Und wer Sie kennt, weiß, dass Sie auch nicht immer mit allem zustimmen, was Politik so macht. Wenn das jetzt hier der Fall ist, dann hat das umso mehr Gewicht. Sie haben den Bundesfinanzminister Olaf Scholz schon erwähnt. Das führt mich zu einer nächsten Frage. Er hat ja tatsächlich von einer finanzpolitischen Bazooka gesprochen, also einem großen Geschütz, mit dem er jetzt quasi auf den Markt feuert, um im Bild zu bleiben. Manche Leute fragen sich natürlich auch, Mensch, wo können wir uns diese ganzen großen Summen eigentlich leisten? So Stichwort, woher das Geld kommt, da kümmern wir uns später drum.
Naja, ich hätte das Bild Bazooka nicht gewählt, weil das ist eine Waffe, die man sozusagen so auf dem Rücken trägt. Ich habe mir extra nochmal informiert vorher, was es genau für eine Waffe ist. Normalerweise im militärischen Bereich nicht aktiv bin. Aber sie hat vor allem keine Treffsicherheit. Und eigentlich hat Olaf Scholz sich selber im Grunde genommen dann Eigentor gewisserweise geschossen mit dem Vergleich, weil das, was an Politik gemacht worden ist, im Gegensatz zu der Waffe, ist relativ treffsicher bisher gewesen. Wir sehen einfach, wir haben ja die ersten empirischen Validierungen. Wir wissen, die Kurzarbeit hat Menschen sozusagen vor dem Absturz gerettet. Wir wissen, dass viele, ich rede jetzt mal von Leuten, die keine normalen Tarifverträge haben. Ich rede immer bewusster, weil man mit Musik angefangen. Die berühmte Sängerin an der Bremer oder Hamburger Oper, ja, die im Grunde genommen keinen Vertrag hat, die sozusagen von Projekt zu Projekt ihre Verträge macht, denen ist geholfen worden. Das war insgesamt gut. Und ich sage klar, das ist jetzt der nächste Job, an dem ich sehr aktiv bin. Übrigens auch in intensiver Absprache mit Andreas Bovenschulte in Bremen, weil der die Initiative politisch sehr stark vorantreibt. Wir können jetzt mal so über den Daumen gepeilt sagen, ich würde mal sagen, wenn nicht mehr viel mehr dazukommt, hat die Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Kommunen, einschließlich der Länder ungefähr 1,9 Billionen. Sind sie an Kreditverpflichtung eingegangen. Und jetzt kommt die nächste Frage, wie finanzieren wir das? Und da ist erstmal, sage ich erstmal aus ganz langer Überlegung, eine lange, längere Kreditfinanzierung ist überhaupt kein Problem. Die Anleger sind geradezu scharf drauf, endlich mal wieder ein paar Staatsanleihen zu bekommen. Aber man wird es längerfristig das Lastproblem lösen müssen. Und da kommt ja dieses berühmte Gedanke mit 1952, Lastausgleich. Und eine einmalige, da lege ich Wert drauf, mit allen, die das fordern, eine einmalige Vermögensabgabe, um dem da anstehenden, über 30 Jahre anstehenden Kapitaldienst einigermaßen vernünftig abzufinanzieren. Aber ich sage, die Finanzierung ist kein Handicap, das zu tun, nämlich das Schlimmste zu verhindern, was die Corona-Krise sozial und ökonomisch anrichtet.
Da frage ich doch gerne nochmal nach, weil Kritiker von diesem Refinanzierungsmodell, das Sie gerade angesprochen haben, sagen ja, dass eben so eine einmalige Vermögensabgabe kann man natürlich machen, aber da kommt doch nie im Leben genug zusammen. Sie haben die beeindruckende Summe genannt, 1,9 Billionen Euro. Was antworten Sie auf diese Kritik?
Ja, kann ich ganz klar sagen. Also erstmal ist es ja das Schöne, die 1,9 Billionen, die Tilgung, bleiben wir mal dabei, würde man sagen, Es sind am Ende 1,5 Billionen, weil der Rest sich selbst finanziert über neue Konjunktur. Aber das teilt sich auf 30 Jahre auf. Man muss alles durch 30 Jahre dividieren. Erstens, zweitens geht es ja nur um den Kapitaldienst. Die Zinsen sind praktisch null. Da wird nichts bezahlt. Sogar man bekommt sogar, wenn es ein paar Jahre noch so weitergeht, bekommt der Staat sogar noch was für eine Anleihe. Also das ist insgesamt finanzierbar. Und ich bin Ihnen dankbar für die Frage, weil wenn wir die 1,9 oder 1,5 Billionen so stehen lassen würden, dann wird mir auch Angst und Bange werden. Aber ich sage, es teilt sich auf. Der Lastenausgleichsfonds ist über 30 Jahre gelaufen. Heute werden daraus noch Rentenversicherungen bezahlt. Und wichtig ist auch, für die, die die Vermögensabgabe bezahlen, sie wird nicht sofort erhoben, weil ja die Abzahlung aus dem Kapitaldienst auch über viele Jahre geht, sondern sie wird aufgeteilt. Und ich erinnere mich nochmal, dass wir bei der Vermögensabgabe, die 50% damals war, 1952, die auf 30 Jahre aufgeteilt haben, am Ende 1,67% rauskam. Das ist also insgesamt machbar. Wogegen ich mich wende, und es wird jetzt sehr stark ein Einwand werden, weil das diskutiert wird, auch in für mich interessanten Instituten, beim IMK, also beim Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, auch in sozusagen in den wissenschaftlichen Diskussionskreisen der Friedrich-Ebert-Stiftung, da gibt es ja sehr intensive, sehr produktive Diskussionen. Da gibt es jetzt so eine neue Idee der Monetarisierung der Staatsschulden. Das heißt, man kann Staatsschulden jetzt eigentlich unbegrenzt machen, weil wir so viel Überschüsse an Vermögensbildung haben, dass man das gut finanzieren kann. Da würde ich sagen, müssen wir mal drüber reden, lange drüber reden. Aber ich sage, bevor ich nicht sicher bin, ob es damit geht, dass man auf Dauer jetzt die Staatsschulden einfach laufen lässt und sozusagen die EZB, der Mechanismus läuft so, Staat macht Schulden, Europäische Zentralbank kauft es auf, in der Bilanz stehen dann da die Schulden. Das wird zurzeit gemacht, finde ich absolut richtig, ob das dauerhaft zu machen ist. Da würde ich erst einmal die Diskussion abwarten. Da brauchen wir noch viel Diskussion. Ich selber bin da noch nicht entschieden. Und solange ich nicht entschieden bin, sage ich ganz klar, die Vermögensabgabe ist dann auch ein Signal in die Gesellschaft, dass die vor allem sozial stark belastet sind, auch jetzt nicht künftig belastet werden bei der Refinanzierung des Kapitaldienstes.
Vielen Dank. Worüber wir jetzt gerade sprechen, das hat ja viel auch mit einem politischen Schlagwort zu tun, was Sie kurz schon erwähnt haben, nämlich der Schuldenbremse. Also nur die Frage, wie viel Schulden darf man aufnehmen, wie lange liegen die dann irgendwo rum, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Nun, wer Sie kennt, weiß, dass Sie immer schon gegen die Schuldenbremse waren. Was hat Sie daran eigentlich gestört und ist jetzt Ihrer Meinung nach diese Schuldenbremse eigentlich endgültig abgeschafft oder nur so temporär mal ausgesetzt?
Also ich will mal sagen, ich fange extra mal positiv an. Die Schuldenbremse ist deshalb so gut durchsetzbar gewesen, weil wir natürlich auch über viele Jahre Sachen schuldenfinanzierte Ausgaben gemacht haben, die nicht akzeptabel sind. Meine Strategie war immer eine Ausgabenkontrolle, auch die Finanzierungskontrolle auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Schuldenbremse politisch demokratisch, habe ich meinen Kollegen, Freunden im Parlament, auch in Bremen immer wieder gesagt, ist ja im Grunde genommen eine Entmachtung. Also man sagt, ein Land hat keine Kompetenz mehr über das Finanzierungsinstrument Kredite. Also man erklärt gewisserweise in dieser finanzpolitischen Instrumentalfrage, erklärt man das Parlament für Inkompetenz. Das habe ich immer scharf angegriffen. Und das Dritte ist, und da bin ich in einer riesen breiten Gesellschaft, wenn ich sehe, dass Michael Hüter jetzt vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dass der Präsident des Arbeitgeberverbandes, das macht mir schon fast ein bisschen Angst und Bange,
was für Freunde auf einmal kommen.
Dass alle viele Ökonomen, mein geschätzter Kollege Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, auch Doulin, alle mehr oder weniger, auch Mitglied des Sachverständigenrats sagen, der größte Fehler der Schuldenbremse war, indem man die Neufinanzierung auf Null gesetzt hat, dass man nicht mehr zulässt, vernünftige, zukunftsfähige öffentliche Investitionen, Kredit zu finanzieren. Und dann vererbt man künftigen Generationen nicht die Schuldenlast, sondern vererbt ihnen bessere Lebensverhältnisse, bessere Umwelt, an der sie dann künftig auch beteiligt werden können der Finanzierung. Ich sage nur eins dazu, ich hatte ein sehr spannendes Gespräch mit dem Finanzsenator in Hamburg, ein ganz spannendes, der war übrigens auch von der Julius Ebert bzw. Friedrich Ebert Stiftung veranstaltet, eine tolle Veranstaltung. Und da sagte ich dann irgendwann zu dem Finanzsenator, Sie haben ja auch kein Problem. Sie haben es klug gemacht, unglaublich intelligent gemacht. Sie haben die Schuldenbremse abgefeiert, haben aber Instrumente gefunden, dass Sie Ihre öffentlichen Investitionen beispielsweise beispielsweise in die Universität, da ist ja viel passiert, in auch Wohnungsbau und vieles mehr, dass sie die ordentlich weiterhin kreditfinanzieren können. Wenn man so vorgehen, dann wäre ich nie ein Kritiker der Schuldenbremse gewesen, weil es mir dann relativ egal gewesen ist. Aber in Bremen beispielsweise hat die Schuldenbremse in der Tat dazu geführt, dass wichtige Infrastruktur, auch Reparaturinvestitionen aufgeschoben worden sind. Und deshalb würde ich sagen, die Schuldenbremse sollte nicht zurückkommen, sondern was zurückkommen sollte, ist das, was wir Artikel 115 hatten, nämlich die goldene Regel, dass nur das mit Schulden finanziert, mit Kreditaufnahme finanziert werden darf, das auch wirklich zukunftsfähige öffentliche Investitionen sind. Und das muss nachgewiesen werden. Da kann ich aller Quatsch bei, wir haben Bremen damals die Große Koalition auch Fehler gemacht, da kann man nicht irgendwelche Vergnügungsparks mitfinanzieren, sondern das geht dann in zukunftssichernde Investitionen. Und wenn man das macht, das garantiert, dass dafür das Geld ausgegeben wird, dann steht sozusagen das Instrument der Kreditfinanzierung wieder im richtigen Licht an der Strukturpolitik.
Und ich war bei Ihrer Diskussion dabei, die Sie erwähnt haben mit dem Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel, als Sie das so ausgeführt haben, wie ihm das gelungen ist, da durchaus das ein oder andere Kredit zu finanzieren, hat er ganz zufrieden gelächelt, das weiß ich.
Ja, und hat er auch verdient, ausnahmsweise.
Oder wie auch immer. Mit dem, worüber wir jetzt zuletzt gesprochen haben, haben wir ja bereits das Thema der unmittelbaren finanzpolitischen Reaktion auf Corona verlassen, sind übergeschwenkt zu etwas grundsätzlicheren Fragen, wie man den Finanzkapitalismus eigentlich politisch bearbeiten und vielleicht auch zähmen kann. Wenn wir daran anknüpfen, dann komme ich nochmal zurück auf die letzte große Krise, also die Finanzkrise 2008-09. Sie haben kürzlich in einem Interview im Radio im Rückblick auf diese Krise gesagt, ich zitiere Sie jetzt, auch wenn der Einzelne alles richtig mache, kann am Ende doch eine Krise entstehen. Da habe ich mich gefragt, bedeutet das, dass wir so als Kunden, als Bürgerinnen, als Bürger gar nichts machen können gegenüber dem Finanzmarkt?
Nein, überhaupt nicht. Aber erstmal ist das sozusagen die Paradoxie, versuche ich zu beschreiben, oder das Dilemma. Das gilt ja heute in ganz vielen anderen Bereichen. Wenn die Unternehmer, machen wir einen ganz anderen Bereich, wenn die Unternehmer durchaus einzelwirtschaftlich rational sagen, wir versuchen die Kosten zu minimieren, das heißt also, wir belasten die Umwelt, dann ist es einzelwirtschaftlich nur kurzfristig rational, in Anführungszeichen. Gesamtwirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich ist eine Katastrophe, weil damit die Umweltkatastrophe forciert wird und am Ende auf die Unternehmen auch wieder Lasten zukommt. Dieses Problem haben wir oft, auch in der Konjunkturkrise, wenn beispielsweise Unternehmen nicht mehr investieren, weil die Nachfrage, die Ertragserwartung pessimistisch sind, dann ist es rational, dass ein Unternehmen nicht investiert. Dann kommt John Maynard Keynes mit seiner Theorie und sagt, ja, wenn das so ist, da kann die Konkurrenzwirtschaft aus sich ja selbst heraus diese Blockade nicht durchbrechen. Dann brauche ich staatliche Politik, die im Grunde genommen von außen im Grunde genommen diese, wenn man so will, diese kollektive Wahrheit insgesamt herstellt. Und das gilt für die Finanzmärkte auch. Was wir an Finanzmärkten ja erlebt haben, das ist auch eine Einsicht, die in der Zwischenzeit wirklich nicht mehr revolutionär oder gar irgendwie provokant ist. Die Finanzmärkte, vor allem die Spekulationsbanken, haben im Grunde auf Teufel heraus, ohne Rücksicht auf Gesamtwirtschaft, die Rückwirkung ihrer Spekulationsgeschäfte gemacht. Die Finanzmarktkrise ist aus dem Bauch eines hochspekulativen Finanzmarktsystems entstanden. Und jetzt sage ich dazu, deshalb muss ich den Kapitalismus nicht abschaffen. Deshalb muss ich auch die Banken nicht abschaffen, sondern in meinem Buch Zerschlag die Banken steht im Vordergrund, diese Art von Spekulationsgeschäften abzubauen. Ja. Durch Beispiel, durch Regulierung, durch Verbote und vieles mehr. Und heute fühle ich mich, muss es nicht so in die Welt, das alles mir zurechnen, aber heute fühle ich mich richtig wohl, weil viele Lehren gezogen worden sind. Wir haben starke Regulierung. Wir haben beispielsweise Spekulationsgeschäft des Investmentbanken betrifft, haben wir scharfe Einschränkungen. Insoweit hat sogar leider, und das ist immer, was ich so bedauere, da versuche ich der Zeit voraus zu sein mit vielen anderen, ich möchte die Krise vermeiden. Wir haben jetzt gelernt aus dieser brutalen Finanzmarktkrise, wie man ein Finanzmarktsystem besser reguliert als gesamtwirtschaftlich verantwortliche Veranstaltung. Ich hätte mir gewünscht, dass wir dazu nicht eine Krise erforderlich ist, aber in meinem Buch auch so scharf geschrieben, um es künftig zu verhindern.
Genau, der Titel Ihres Buches Zerschlag die Banken, der klingt ja schon durchaus radikal, aber Sie haben gerade erläutert, wie Sie es meinen. Wenn man jetzt fragt.
Der Untertitel heißt übrigens in Anlehnung an Gräfin Dönhoff, die immer ein tolles Buch geschrieben hat von der Zeit damals, die Herausgeberin, ja. Hat das Buch geschrieben, Zivilisiert den Kapitalismus, der Untertitel laut zivilisiert die Finanzmärkte. Also das da ist das Positive.
Genau, da klingt es dann wieder ein bisschen zugänglicher, sehr gut. Aber wir sprechen ja gerade über die Frage, was, was kann man tun? Sie haben schon gesagt, also sagen, es müsste Regeln geben, auch Spekulations, dem ausufernden Spekulationen Einhalt zu gebieten. Ein anderer Vorschlag, der schon lange in der Diskussion ist, ist die, dass man eine Finanztransaktionssteuer bräuchte, dass man die einführen sollte. Da haben wir schon mehrere Diskussionsrunden gehabt zu in den vergangenen Jahren, aber vor einigen Wochen hat ja der Bundesfinanzminister einen neuen Vorschlag dafür vorgelegt. Wäre das eine Möglichkeit, eben diesen internationalen Finanzmarktkapitalismus besser zu regulieren?
Naja, es wäre dann eine absolut optimale Möglichkeit, wenn man es weltweit macht. Wenn man wirklich weltweit, wie das mal beschrieben worden ist von einem der Begründer, das Sand ins Getriebe der Finanzmärkte stößt. Bei der Finanzmarkttransaktionssteuer geht es ja darum, die Geschäfte, also den Handel mit Anlagen, mit Wertpapieren und viel mehr, den insgesamt auch mit Devisen, vor allem Devisen haben ja heute mit dem Handelsgeschäft kaum noch was zu tun, wird spekuliert, den einigermaßen zu belasten. Die Idee ist gut. Dann ist die Idee runtergebrochen worden auf die EU, da ist sie insgesamt nicht durchsetzbar, damals vor allem auch durch Großbritannien. Ich hätte mir gewünscht und wünsche mir heute und argumentiere heute noch dafür, dass die EU so eine Transaktionssteuer einführt. Und jetzt ist sie reduziert worden. Leider, ich muss sagen, am Anfang habe ich da Olaf Scholz zugestimmt. Dazwischen müssen wir, glaube ich, alle erkennen, dass wir da gewisserweise in eine Falle gelaufen sind, nämlich jetzt die Grundrente zu finanzieren über eine deutsche Variante, eine sehr schwache Variante der Finanztransaktionssteuer. Und das ist natürlich jetzt das große Problem. Ich bin ein großer Anhänger der Grundrente aus ganz, ganz vielen Gründen. Ich finde, dass da Hubertus Heil auch eine gute Arbeit geleistet hat, wenn es auch systematisch mir eine andere Rentensystem vorstellen kann. Aber solange es so ist, ist es eine Verbesserung für diejenigen, die lang gearbeitet haben und am Ende nichts rauskriegen. Und das jetzt aber zu koppeln mit der Finanztransaktionssteuer, mit einer schwachen Variante, war möglicherweise insgesamt ein Fehler. Aber ich habe immer auch in meinem Buch Zerschlag die Banken ausführlich darauf hingewiesen, gerade auch auf diese linkseuphorische und auch in Attackkreisen so vehemente Erwartung, die Finanztransaktionssteuer ist die Lösung aller Finanzmarktprobleme. Immer gesagt, stopp, das ist ein Preissystem, da geht die Anpassung über Preise. Man hofft, wenn man was verteuert, dass es dann weniger Spekulationsgeschäfte gibt. Was wir gelernt haben aus der Finanzmarktkrise ist auch etwas ganz anderes. Wir müssen Banken bestimmte Geschäfte verbieten. Zum Beispiel den Eigenhandel der Banken, dass man eigene Wertpapiere produziert, die sich nachher als schlecht Papiere etwa bei der Deutschen Bank rausgestellt hat und die dann spekulativ unterbringt, dass das muss schlichtweg verboten werden. Und Leerverkäufe beispielsweise jetzt eine große Rolle spielen, auch in den Spekulationen etwa gegen Italien innerhalb der EU, die müssen einfach verboten werden. Und ich glaube, die Geh- und Verbote ist das eine und dann passt am anderen Ende auch die Finanztransaktionssteuer gut rein. Aber das eine sozusagen zum Allheilmittel zu erklären, dagegen habe ich mich immer gewandt, habe mir leider auch bei meinen lieben vielen Freunden bei Attac auch ein bisschen Kritik eingeholt, weil man das nicht so gerne gehört hat, aber es ist so.
Die Skepsis gegenüber Allheilmitteln steht, glaube ich, einem Wissenschaftler grundsätzlich ganz gut zu Gesicht. Wir kommen schon zum Ende der Sendung langsam. Ich möchte aber noch ein Thema kurz ansprechen, weil wir auch gerade die EU als Ebene angesprochen hatten. Also die EU hat ja vor kurzem einen Green New Deal für Europa ausgerufen. Da werden jetzt Beschlüsse gefasst. Auch Sie selber plädieren immer wieder für ein an ökologischen Kriterien ausgerichtetes Konjunkturprogramm. Auf der anderen Seite ist immer diese Frage, kann eine Wirtschaft eigentlich wachsen? Sie sind ja nicht grundsätzlich gegen Kapitalismus, ohne dass wir dabei den Planeten auch schaden.
Ja, das ist eine spannende Frage. Übrigens, die Frage ist ja schon relativ alt. Ich freue mich immer mit Fridays for Future, mit denen ich auch gerne diskutiere. Die diskutieren mit mir nicht so gerne, wenn ich denen sage, wir haben das alles vor 30, 40 Jahren schon mal entwickelt miteinander. Nicht erst Club of Rome, sondern später, ich habe ein Buch gemacht mit Jan Priebe und da bin ich ganz stolz, mit Kurt Biedenkopf, ein Buch über Wachstum ohne ökologische Belastungen. Wenn man es in der Fridays for Future Bewegung sagt, sagen die mir immer, ja, das mag ja schön, dass du das gemacht hast, aber halt mal die Klappe, was ihr gemacht habt, hat ja nichts verändert. Da habe ich gesagt, ja gut, da habt ihr recht, aber trotzdem war es wichtig. Also ich finde, das ist genau die Herausforderung und das geht auch. Es geht auch, es gibt viele Bereiche, beispielsweise, was wir vergessen in der ganzen Ökoabgabendebatte. Wir haben FCKW weltweit diskriminiert, weltweit verboten, weil man gemerkt hat, das Ozonloch ist die größte Gefährdung. Das heißt also, und trotzdem ist die Wirtschaft nicht zusammengebrochen. Ja. Im Gegenteil, ein paar Unternehmen in Deutschland standen innovativ an der Front. Das Beispiel, ich bringe jetzt bewusst ein Beispiel, weil es in Bremen eine Rolle spielt, auch in Salzgitter. Ich bin in Salzgitter schon seit Jahren im Aufsichtsrat, bin Stahlwerk in Bremen, Arcelor. Da gibt es jetzt Riesenbemühungen, Entschuldigung, unglaubliches Projekt, dass man über technologische Innovation, über Wasserstoff im Grunde genommen die Kohleproduktion bisher mit Koks runterfährt auf nur 8% des CO2-Ausstoßes. Mhm. Das kostet viel Geld, aber geht in die richtige Richtung. Und von daher sage ich, diese ganze ökologische Debatte, auch da gibt es einen Bias. Wir reden immer, Ökoabgabe wird als Allheilmittel. Ich bin bei der Ökoabgabe dafür, aber es gibt auch Probleme. Man muss ja immer gucken, Menschen müssen sich anpassen, verhalten oder auch nicht verhalten. Aber es gibt, wichtig ist, dass man auch gerade die technologischen Entwicklungen weiterentwickelt. Wenn ich mir die Bilanzen von Stahlwerken anschaue in Deutschland, da stelle ich fest, dass in den letzten 50 Jahren unglaublich viel in ökologischen Umbau, Wasserkreisläufe, Energie und sowas investiert worden ist. Es ist eine Riesenanstrengung. Ich zitiere einen großartigen Sozialdemokraten, der da große Arbeit geleistet hat, Ernst Ulrich von Weizsäcker, der das berühmte Buch geschrieben hat, Faktor 4, allein durch Energieeffizienz sozusagen die Ausbeute von Energie zu vervierfachen. Es geht, es ist machbar, es gibt strukturelle Anpassungsprozesse. Wir sehen das in Ostdeutschland mit der Kohleindustrie. Der Ausstieg ist ein Riesenproblem für die unmittelbaren betroffenen Regionen, aber der Ausstieg muss organisiert werden. Wir kriegen es mit der Atomkraft hingekriegt, wir kriegen es mit der Kohle hin. Und dieser Umbau ist aber, jetzt sage ich mal ganz bewusst etwas pathetisch, ist die Voraussetzung für eine neue nachhaltige Ökonomie. Es geht um Stärkung einer zukunftsfähigen Ökonomie und nicht deren Denunziation. Alle diejenigen, die jetzt festleben, beispielsweise in der fossilen Brennstoffwelt, die müssen sich den Vorwurf machen, dass sie die Bedingungen für die Wirtschaft immer mehr über die Jahre verschlechtert, je größer die Umweltkrise wird.
Ganz herzlichen Dank. Sie machen ein großes Panorama auf. Ich glaube, dazu brauchen wir eine nächste Flaschenpost, um über die Frage einer ökologischen Transformation der Wirtschaft dann zu sprechen. Eine letzte Frage an Sie ist wie immer in dieser Sendung, wie an jeden unserer Gäste. Was schreiben Sie als einen guten Wunsch an die Zukunft in eine Flaschenpost, die Sie selber heute absenden?
Ganz schlicht, simpel, trivial, zugespitzt. Umwelt verbessern. Klima, oder sagen wir so, ich würde es noch mal die Erderwärmungskurve vielleicht abflachen.
Flatten the curve, das ist doch gut. Flatten the curve. Das haben wir jetzt gerade alle gelernt. Und,
mein letzten Aufsatz, flatten the two curves, nämlich die Klima-Erderwärmungskurve und die Corona-Kurve.
Beides total sinnvoll und immerhin bei der einen Corona-Kurve sieht es ja zumindest im Moment so aus, als wenn uns das sogar gelungen wäre. Ganz herzlichen Dank für diese Flaschenpost und ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch über die Situation der deutschen Wirtschaft angesichts der Corona-Pandemie sowie auch generell über den finanzpolitischen Handlungsmöglichkeiten in der Bundespolitik. Ganz vielen Dank, Professor Dr. Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler und Finanzexperte, im Moment tätig am Institut für Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen.
Am Mikrofon. Ja? Ganz herzlichen Dank an Sie.
Sehr gerne. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Moltagen vom Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir sind das Regionalbüro für Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein und bieten ein breit gefächertes politisches Bildungs- und Diskussionsprogramm an. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei, www.fes.de/julius-leber-forum. Damit sage ich danke fürs Einschalten, danke auch immer für Lob und Kritik zu Friedrichs Flaschenpost. Macht es gut, informiert euch und mischt euch in politische Diskussionen ein. Denn eine gesunde Demokratie braucht aktive Demokratinnen und Demokraten.
Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.